Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blau direkt antwortet. Mein Name ist Christoph Fuchs und heute habe ich das Vergnügen, den Podcast hier zu moderieren und mit vier sehr erfolgreichen Maklern über das Thema Servicevereinbarungen zu sprechen. Ja, also schön, dass ihr da seid. Ich habe heute das Vergnügen, mit euch mal eine entspannte Stunde über Servicevereinbarungen zu sprechen. Und ihr vier seid ja, manche von euch vor einem Jahr, manche auch erst in den letzten Wochen mit dem Thema gestartet. Und heute geht es darum, mal zu berichten, wie gut hat das funktioniert. Vielleicht auch dem einen oder anderen Makler, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, vielleicht auch Ängste zu nehmen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal dabei an, dass ihr euch mal der Reihe nach vorstellt. Andreas, vielleicht magst du mal kurz anfangen.
Gerne. So, mein Name ist Andreas Nemetz, bin Versicherungsmakler seit 27 Jahren jetzt bereits. Ja, betreue fast 1500 Kunden in der Nähe von Köln.
Ich mache weiter, super.
Danke.
Robert Steinberg mein Name, komme aus der Nähe von Magdeburg, 26 Jahre jung, Makler jetzt seit 3 Jahren circa. Und ja, meine Servicevereinbarung habe ich seit knapp über einem Jahr jetzt zusammen. Von dem her, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, mein Name ist Steffen Behren. Ich bin Versicherungsmakler seit circa 4 Jahren, in der Branche seit über 28 Jahren und arbeite mit Finvoice jetzt seit circa 3 Monaten.
Valerie Kehrer, mittlerweile seit 3 Jahren ausgewandert und das Thema Servicevereinbarungen setzen wir jetzt seit einem guten Jahr um. Und wir betreuen außerdem Versicherungsbereich auch vor allem das Thema Vermögensaufbau, Unternehmensberatung und das Thema Servicevereinbarung war im Prinzip genau das Puzzlestück, was bei uns in der Dienstleistung noch gefehlt hat.
Sehr schön. Lasst uns vielleicht mal dabei anfangen, was so eure Ergebnisse waren. Ihr seid jetzt Andreas, Robert, Valerie, wir arbeiten ja schon seit gut über einem Jahr. Steffen, wir beide jetzt so seit 3 Monaten ungefähr. Ne? Und ich glaube, viele Makler können sich noch gar nicht vorstellen, was möglich ist, auch in so einem Zeitraum mit Servicevereinbarungen. Vielleicht machen wir mal einfach der Reihe nach. Valerie, erzähl doch mal, wie lange machst du es schon? Wie viele Servicevereinbarungen hast du und was ist das vor allen Dingen so monatlich an zusätzlichem Cashflow?
Angefangen haben wir vor einem Jahr, es war im Oktober letzten Jahres. Wir haben jetzt, da wir eher im hochpreisigen Segment unterwegs sind, erst 70 Servicevereinbarungen, aber da liegen wir jetzt aktuell so bei zwischen 5 und 5.500 pro Monat, was wir jetzt reinbekommen.
Okay, das ist natürlich schon eine ziemlich coole Zahl. Also ich finde es immer spannend, das mal ins Verhältnis zu setzen, weil wenn du sagst 5 bis 5.500 Euro, das sind dann irgendwo 66.000 Euro im Jahr. Ich kenne viele Makler, die das nicht an Bestandspflegeprovision im Jahr haben. Ne? Und das in einem Jahr mal eben zusätzlich aufzubauen, ist natürlich krass. Ne? Jetzt hast du aber gerade gesagt, du bist in einem hochpreisigen Segment unterwegs, weil klar mit 70 Servicevereinbarungen, das heißt, wo liegt bei dir so der Durchschnittsbeitrag für eine Servicevereinbarung?
Wir haben 3 Pakete, ein kleines Paket, da ist nur der Versicherungsbetrag mit drin, da sind wir so bei knapp 30 Euro im Monat. Dann so das meistverkaufteste Produkt ist unser Goldpaket, da sind die Investments mit inkludiert, da liegen wir bei 89 Euro monatlich oder 8,99 im Jahr. Und das Platinpaket dann für unsere selbstständigen Unternehmer, wo wir auch in die Unternehmenssteuergestaltung mit reingehen, da sind wir dann bei knapp 5.000 Euro im Jahr.
5.000 Euro im Jahr ist wahrscheinlich jetzt eine Zahl, die sich so manch Makler, der das jetzt hört, erstmal überhaupt nicht vorstellen kann, dass ein Kunde bereit ist, für Service 5.000 Euro jährlich zu zahlen. Ich glaube, hier hilft es, wenn man aber auch dein Geschäftsmodell versteht, ne? Weil du halt, wie du richtig sagst, nicht nur Versicherungen machst, sondern du machst Investment, du machst Immobilien. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Genau, wir bauen das, ist aufeinander aufbauend. Das heißt, einmal den Versicherungsbereich, da geht es generell um Kostenoptimierung, Leistungsoptimierung, da ist der Versicherungsbereich mit dabei, Energiekostenoptimierung. Dann im zweiten Part kommt der ganze Vermögensaufbau. Wir bereiten nach der 3-Speichen-Regel, das heißt einmal den Bereich Immobilien im Inland und im Ausland. Dann haben wir Thema Photovoltaikanlagen, wo wir kombinieren mit Steuergestaltung, Investitionsabzugsbeträgen und so weiter. Das ist ein großer Part. Und dann auch im Wertspeicher haben wir das Thema Edelmetalle, Diamanten, Kunst, wo es einfach darum geht, in liquide Sachwerte auch zu investieren. Und dann in dem größten Paket, da geht es dann tatsächlich in die Unternehmensgestaltung. Das heißt, in welcher Rechtsform, in welcher Identität ist der Selbstständige unterwegs? Ist es ein Einzelunternehmen? Ist man halt schnell beim Höchststeuersatz etwas unschön, wenn dann immer die Hälfte weggeht? um dann in Kapitalgesellschaften zu gehen. Jetzt nicht einfach nur klassisch eine GmbH, sondern im Idealfall in Rechtsform, wo man etwas geschützter und flexibler ist, wie Stiftungen, Genossenschaften, Vereine. Das sind alles so Nischenthemen. Wenn wir Mitarbeiter haben bei einem Unternehmer, dann machen wir auch Nettolohnoptimierung und ist alles etwas breiter und sehr spezifisch vor allem. Ne?
Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist hier entscheidend, mit einer Zielgruppe. Ne? Also es ist eine Dienstleistung, die bietet man jetzt nicht dem Angestellten, der 2.500 netto verdient an. Das ist halt wirklich für den Unternehmer, der auch vermögend ist, muss man halt hier verstehen.
Und da sind 5.000 im Verhältnis eben nicht viel, wenn es wirklich darum geht, dem Unternehmer als Sparringspartner an der Seite den kompletten Versicherungsbereich, Finanzbereich, Steuergestaltung. Wir sind die Schnittstelle zwischen Steuerkanzlei und Anwaltskanzlei. Und da relativieren sich die Beiträge dann auch
recht schnell. Ja, absolut. Was ist das Ziel? Also 5.500 pro Monat hast du jetzt mit ungefähr 70 Kunden. Wo soll es hingehen?
Auf 15.
15 mit? Wie viele Kunden werden das dann sein? 150, 200 irgendwie so?
Maximal 200. Mehr kriege ich mit dem Team aktuell nicht umgesetzt. Dann werde ich aufstocken müssen. Aber so jetzt erstmal bis auf 150. Das ist so jetzt noch ganz gut handelbar. Und danach erweitere ich das Team.
Das bringt mich direkt zu einem ganz spannenden Punkt. Da wird mich von allen mal die Meinung interessieren. Ich will mal die These in den Raum stellen. Ich glaube, wenn man Service wirklich lebt und ernst nimmt, also einen Kunden wirklich allumfassend und intensiv betreut, dann glaube ich, dass ein Versicherungsmakler nicht mehr als 300, 400 Personen wirklich betreuen kann. Ja, also ich rede jetzt nicht davon, dass man den Kunden 5 Jahre lang nicht sieht, sondern dass du wirklich sagst, hey, lieber Kunde, wir reden mindestens einmal im Jahr über deine Verträge etc. etc. Das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn du Mitarbeiter hast. Aber ich glaube, so ein Makler schafft nach meiner Auffassung, wenn das gut macht, 300-400 Haushalte. Wie seht ihr das?
Stimme ich vollkommen zu. Also mit den Haushalten schon, mit der Personenanzahl, da hat man natürlich deutlich mehr. Ja. Das hatten wir auch im Gespräch einmal in einem kleinen Interview geführt. Von dem her so 500 Haushalte halte ich auch für realistisch. Und das ist auch eine Marke, die kann man alleine oder mit einem Sekretär, Sekretärin noch super bewältigen. Und darüber hinaus, klar, muss man dann aufstocken, wie du auch sagst. Irgendwann ist halt die persönliche Kapazität auch ausgeschöpft und von dem her, doch, da stimme ich vollkommen zu.
Andreas, was sagst du?
Naja. ich war ja auch schon mal jung und wo ich jung war, hatte ich fast 2.500 Kunden, die ich selbst betreut habe. Das heißt, es ist möglich, aber du bist ganz am Arbeiten.
Wie viele Stunden hast du pro Woche gearbeitet?
Schon 50, 60 Stunden die Woche habe ich reingehauen, das stimmt.
Okay.
Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist viel zu viel. Du bist nicht in der Lage, nur am Arbeiten, weil du verdienst auch nicht automatisch mehr Geld. Ne? Du machst nur einfach nur mehr Stunden, wenn du das alleine machst.
Viel, ja. Ne?
Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen zu reduzieren, die Kunden. Das heißt, von einem Vertragskunden, 2 Vertragskunden habe ich mich dann verabschiedet. Und dann irgendwann bin ich dann jetzt gelandet auf, ich denke, 1.300 Kunden, Familien, die ich habe. Aber mit 2 Angestellten jetzt.
Was denkst du, woher kommt das? Also weil ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren mit ein bisschen mehr als 1.000 Maklern gesprochen. Mhm. Ne? Und immer wenn ich die Frage stelle, erzähl mal, wie viele Kunden hast du so, wie viel hast du im Jahr an wiederkehrenden Einkünften, Dann ist das immer ein ganz komisches Verhältnis. Also nicht immer, aber relativ häufig. Dann sowas wie, ja, ich habe so 900 bis 1.000 Kunden. Okay, wie viel wiederkehrende Provision? Ja, so 40.000 im Jahr. Oder denkst du, das ist ja eigentlich dann super wenig pro Kunde. Und wenn man dann bohrt und sagt, woher kommt das, dann ist es immer genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, viele 1-2 Vertragskunden, der hat bei mir nur mal eine Zahnzusatz gemacht oder eine Kfz, danach nie wieder was anderes. Woher kommt das? Also wieso ist das so, dass es so viele Makler gibt, die einfach so eine super geringe Vertragsdichte pro Kunde haben?
Ich glaube, das Problem liegt daran, dass wir so ein bisschen auch sozial unterwegs sind. Ja.
So ein bisschen Helfersyndrom.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und dann sagst du dir, na gut, ich mache das schnell fertig. Na, und dann hast du eine Kfz-Versicherung oder eine Haftpflicht schnell fertig gemacht. Und wenn du kein System hast, dann vergisst du den Kunden wieder. Und dann läuft das einfach so.
So eine Sache, die ich ganz häufig höre, ist auch so ein bisschen dieses Hoffnungsmarketing. Ne? Ja. So, aber wenn ich für den Kunden die Kfz jetzt ganz besonders toll und günstig mache, dann kommt der bestimmt freiwillig mit allem anderen auch noch zu mir. Und oh Wunder, meistens passiert das ja nicht.
Ganz genau.
Ist das auch so ein Ding?
Ja.
Okay.
Ich glaube, es ist schon wirklich diese soziale Ader, die wir in sich haben, dass wir dann sagen, ach, dann mache ich das noch schnell fertig.
Ja. Spannend, ja. Eigentlich ein Widerspruch, ja, ne? In einer doch sehr kapitalistisch geprägten Finanzdienstleistungsbranche, dass so viele Makler dann trotzdem diese soziale Ader und dieses, wie wir gerade sagten, Helfersyndrom haben. Ja. Okay, spannend. Steffen, du bist ja jetzt von der Runde hier, glaube ich, am kürzesten dabei. Ich glaube, richtig gestartet mit dem Vertrieb der Servicevereinbarung im August.
Ja.
Also vor jetzt knapp 3 Monaten. Erzähl genau mal, wie ist es bei dir?
Ich hatte mich schon über ein Jahr mit dem Thema Servicevereinbarung beschäftigt. Mehr oder weniger hilf- und ratlos. Bis wir uns dann kennengelernt haben und dann gesagt, mit der Erstellung der Servicevereinbarung ging es ja dann am 1. August wirklich das erste Mal richtig los. Und wir haben jetzt nach 3 Monaten, ich glaube 46 Servicevereinbarungen. Ich bin viel im Privatkundensektor unterwegs, habe auch einige Gewerbekunden und mittlerweile haben wir wiederkehrende Einnahmen von ca. 1.800 Euro im Monat. Und Ziel ist es, dass wir ca. 200 bis 250 Servicevereinbarungen, weil wir nehmen es pro Haushalt. Und bei den Vereinbarungen über unsere Gewerbekunden ist der Geschäftsführer immer inkludiert. Und deswegen, sag mal, ist so das Ziel zwischen 200 und 250 dort zu erreichen.
Also erstmal finde ich, es ist eine bemerkenswerte Zahl, 46 Servicevereinbarungen in dieser kurzen Zeit, weil wir reden jetzt von 2,5 Monaten ungefähr. Ne? Und auch das Ergebnis 1.800 laufende Einnahme. Wenn wir es jetzt mal aufs Jahr hochrechnen, sind das irgendwo so roundabout 22.000. Da muss man halt auch erstmal sehr viel Sachgeschäft verschreiben, um 22.000 Euro wiederkehrende Quotage zu haben. Ja. Also ich glaube, das kriegst du jetzt nicht sonst in 2 Monaten oder so hin. Ne? Was mir bei dir im Gedächtnis geblieben ist, weil wir haben im Vorfeld ja gesprochen, ist diese krasse Durchdringungsquote. Weil das ist auch immer sehr, sehr interessant, wenn ich im Vorfeld mit Maklern spreche. Ne? Dann, man hat ja so eine Idee, so eine Erwartungshaltung. Und viele Makler sagen dann, ja, ich glaube, bei meinen Kunden 10-20% machen das. Und jetzt weiß ich ja bei dir, ich glaube, es gab von, korrigier mich bitte, wenn es falsch war, aber ich glaube irgendwie, ich habe sowas im Kopf wie 48 Gespräche und 2 haben gesagt, nee, doch nicht oder so. Ne?
Mittlerweile sind es jetzt 70 Gespräche gewesen. Ich komme auch nicht nach, die Servicevereinbarung zu machen. Und mittlerweile sind es 3 Kunden, die im Basispaket bleiben wollen.
Okay, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil jetzt nicht jeder, der zuhört oder zusieht, weiß, was ist ein Basispaket. Das bedeutet, du hast mehrere Service-Level und einer ist kostenlos.
Kostenlos ist das Basispaket, das ist das, was wir als Makler machen, unsere Kardinalspflichten. Mhm. Und dann habe ich ein weiteres Paket, das ist das Komfortpaket und unser Premium-Paket.
Okay, das heißt, du hast 70 Gespräche geführt und von 70 Gesprächen haben dann 67 Kunden gesagt, gib her.
Ja? Richtig.
Und 3 haben gesagt, wir kümmern uns um das Größte selber, wir bleiben in dem kostenlosen Ding.
Ja? Genau.
Okay, das ist ja eine Durchdringungsquote erstmal von weit über 90%. Gab es von den 3 Kunden auch jemanden, der gesagt hat, fahr zur Hölle, ich gehe jetzt zum Jens Uwe von der LVM, weil da ist alles umsonst?
Nein, gar nicht.
Okay. Das ist bei mir, es gibt immer den Jens Uwe von der LVM. Ja, das ist so mein Mustervertreter. Spannend. Also Durchdringungsquote von weit über 90%. Finde ich super interessant. Also auch hier Ziel 200, hast du gesagt. Was würde das monetär bedeuten?
Monetär werden wir, wenn wir mal im Schnitt, wir haben 3 Komfortpakete und der Rest ist alles Premium. Und wenn wir so, dass wir bei 10.000, 11.000 Euro im Monat landen, also bei über 120.000 Euro im Jahr.
Zusätzlich zur Provision.
Genau.
Ja. Das ist schön.
Für das Ehrenamt, was wir früher quasi kostenlos angeboten haben.
Und das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Was glaubt ihr, woher kommt das? Also wieso hat es sich in der Branche irgendwie etabliert, dass man so mega viel Service ehrenamtlich macht? Oder ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man, ich nenne das jetzt mal so, ein ganz kleines bisschen die Kunden so falsch erzogen hat. Ne? So, wir sind der Versicherungsonkel, alles ist umsonst, wir machen immer billiger, kein Problem, ruf mich sonntagsabends an, du kriegst eine EVB. Woher kommt das? Habt ihr eine Idee?
Also ich glaube, ich war ja 17 Jahre in der Ausschließlichkeit und habe dort in meinem Umfang 1.800 Kunden betreut.
Sportlich, ja.
Wurde dann auch belohnt und entlohnt auch nach Bestandszuwachs. Und das kannst du halt, wenn die Produkte aus nur einem Hause kommen, kannst du damit nicht glänzen oder nicht oft glänzen. Mhm. Oder in einigen Sachen gar nicht glänzen. Und dann hat man sich halt über Service etabliert. Und das ist dann für den Kunden natürlich sehr, sehr angenehm gewesen. Und für ihn war das selbstverständlich. Und mittlerweile ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich mir das mittlerweile entlohnen lasse.
Aber mich würde dann interessieren, wo kommt diese Selbstverständlichkeit her? Also weil das betrifft ja jetzt nicht nur uns fünf, wo wir hier sitzen, sondern da draußen laufen zehntausende Makler rum, die im Glauben sind, sie müssten Dinge kostenlos für die Kunden machen. Ist das die Unkenntnis? Ist das eine falsche Denkweise? Was kann das sein?
Ich glaube, ganz einfach zu sagen, dass man Angst hat, den Kunden zu verlieren. Der könnte ja woanders hingehen und dann verdiene ich an der Haftpflicht 20 Cent weniger im Monat. So, aber dass halt die Denkweise einfach ist, der geht dann woanders hin und nimmt dann vielleicht andere Bekannte, die über ihn vielleicht auch zu mir gekommen sind, nimmt er mit und dann bin ich ja vielleicht im halben Jahr gar nicht mehr da, weil ich keine neuen Kunden finde oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist so ein großer Punkt zu sagen, ja, alle Kunden rennen mir weg.
Also die Angst, Kunden zu verlieren und vielleicht sogar noch dahinter die Angst, dass eine komplette Empfehlungskette wegbrechen könnte.
Ne? Könnte gut sein, ja.
Jetzt mal wirklich so ganz ehrlich, gab es bei euch Vieren irgendeinen Kunden, der zu Tode beleidigt war, weil ihr gesagt habt, wir wollen jetzt Geld für Service, den wir vorher nicht bezahlt bekamen?
Bei mir schon, bei mir sind 2 Kunden abgegangen.
2? Ja. Von? Wie viele hast du? Kommen wir ja gleich nochmal zu.
Ja, ich habe jetzt Gespräche gehabt, bestimmt 300 Stück.
Ja.
Ja, und 2 sind davon weggegangen.
2 von 300, okay, ja. Ich glaube, das ist zu verkraften, oder?
Ich glaube, das war aber am Anfang, weil einfach die Ansprache falsch war. Das war einfach, am Anfang probierst du dich aus und auch wenn ich deine Videos sehr gut finde, denke ich schon manchmal, okay, ich sag das anders. Und dann sind einfach 2 Kunden weggegangen. Das war, ich würde sagen, schon meine Schuld, aber es ist so.
Was hast du denen gesagt?
Entweder oder.
Das ist auch gut, so Pistole auf die Brust, ja?
Genau.
Zahl
genau.
Oder geh,
okay. Ganz genau, ganz genau. Und dann sind 2 weggegangen. Ne? Ja, nochmal zu, wieso wir das früher anders gemacht haben. Ich glaube, früher waren wir so Jäger. Mhm. Ne? Du hast hinter jedem Kunden gejagt. Ne? Immer mehr Kunden, immer mehr Kunden, immer mehr Kunden. Und dadurch hast du immer gesagt, ich mache einen super Service und ich vergleiche jedes Jahr für dich die Kfz-Versicherung und du kriegst jedes Jahr günstiger und günstiger und günstiger. Und irgendwann hast du deine Kundschaft und du bist nicht mehr in der Lage, Neukunden zu nehmen oder zu betreuen. Eigentlich musst du dich von bestimmten Kunden trennen. Ja. Und ich glaube, wenn du dann in der Lage bist, wo du sagst, okay, ich habe bestimmte Nische oder bestimmten Kundenstamm, muss ich mir dann überlegen, okay, mache ich weiter alles kostenlos, ja, oder nehme ich Geld dafür?
Richtig, ja.
Und werde dann als Spezialist gesehen.
Das ist auch wieder ein spannender Punkt. Also da auch wirklich erzählt alle mal, wie so eure Wahrnehmung war. Hat sich der Umgang der Kunden mit euch verändert? Gehen die an?
Sag gerne klar, dazu. Definitiv. Ja, es ist nicht mehr so einfaches Beispiel, Kunde ist bei der Zulassungsstelle, will eine EVB-Nummer haben, mach die mal schnell fertig. Mhm. Nee, das funktioniert dann einfach nicht. Aber man wird einfach mehr als Experte wahrgenommen und nicht mehr als dieser ja, Hof- und Wiesenmakler, der einfach alles macht. Natürlich betreut man bei uns auch normale Haushalte, aber die kommen jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit an. Bestes Beispiel, da wir mit Blau direkt zusammenarbeiten in die Simpler-App, wie ist mein Benutzername? Na, sowas wird jetzt, seitdem wir auch die Servicevereinbarung machen, zum Beispiel gar nicht mehr gefragt, obwohl das ja nicht mal irgendwo inkludiert ist oder nicht. Die Wahrnehmung ist einfach mehr so dieser Expertenstatus. Man wird dann nur für Dinge gefragt, die auch wirklich relevant sind, was Versicherungs- und Vermögensthemen anbelangt und nicht für jede Kleinigkeit. Also da ist schon, was heißt, der Aufwand für einen selber deutlich zurückgegangen und die Kunden sind auch ein bisschen eigenständiger geworden, was man sich ja eigentlich wünscht. Ja, und im Basispaket, wo man nur die Kardinalspflichten macht, auch das Ziel ist, dass sie sich selber betreuen, weil man ja diese Zusatzarbeit nicht macht. Aber auch die Kunden, die im kostenpflichtigen Tarif sind, weil eben mehr Service angeboten wird, die sind teilweise selbstständiger geworden, sodass allgemein ja die Arbeitszeit von der Bestandsbetreuung auch geschrumpft ist, geringer geworden ist. Auf der anderen Seite die Wahrnehmung auch sich deutlich verbessert hat als Experte in dem Bereich.
Das ist eigentlich ein total witziger Widerspruch, ja. Ne? Also weil man muss überlegen, man schließt mit dem Kunden eine Vereinbarung darüber, dass du jetzt für Service in Form von einer monatlichen Flatrate bezahlt wirst.
Richtig.
Und dann sollte man ja meinen, okay, der zahlt doch jetzt dafür, der nimmt dich jetzt mehr in Anspruch. Und witzigerweise passiert das Gegenteil.
Richtig.
Das ist eigentlich komplett paradox, wenn man sich das so überlegt. Ne? Ja.
Ich glaube, zu deiner Frage, woher das kommt, wenn man da ein bisschen tiefer reingehen, warum ist denn dieses Thema, dass man als Versicherungsmakler immer das Gefühl hat, man muss sich irgendwie rechtfertigen und noch mehr Leistung zu bringen, weil die Branche halt generell teilweise auch zu Recht einen schlechten Ruf hat, wenn man anguckt, was sich Vertriebe sich geleistet haben und so weiter. Das lastet so irgendwie auf unseren Schultern. So, und dann ist klar, ein Versicherungsvertreter, ein Berater bezahlst du nicht. Beim Anwalt ist es vollkommen klar, beim Steuerberater auch. Aber ihr kriegt ja eure Provision. So, der Kunde hat natürlich keine Ahnung, wie hoch die Provision ist. Und dass wir die uns selber wie jedes Mal reduzieren, wenn wir ihm einen Vorteil verschaffen, weiß der Kunde ja zum Teil auch gar nicht. Ne? Und deswegen hat der Kunde so das selbstverständliche Bild, ja gut, du kriegst ja die Provisionen. Und das war mir zum Beispiel persönlich so wichtig, aus dieser Schublade Versicherungsvertreter rauszukommen, Versicherungsmakler. Ne, vergleich mir mal hier, ne, ich will mir vielleicht ein Auto holen, rechne doch mal drei unterschiedliche Kfz-Versicherungen mit Teilkasko ohne und sonstiges und ist nicht mal klar, ob das Auto gekauft wird. Ne? Vollkommen selbstverständlich, dass das der Makler macht. Und ich habe das bei mir jetzt so aufgebaut, dass die Erstgespräche, die kostenfreie Erstgespräche, wo wir unsere Dienstleistung vorstellen, macht meine Mitarbeiterin und schließt den Vertrag auch komplett ab. Danach macht wieder meine Mitarbeiterin die komplette Bestandsaufnahme, die Ist-Situation erfassen. Ich habe eine eigene Software, da geht sie mit dem das durch. Das heißt, bis der Kunde bei mir ein Gespräch haben darf, hat er zweimal mit meiner Mitarbeiterin gesprochen und ich habe schon alle Unterlagen vorliegen, habe mich vorbereitet und gehe dann erst in die Beratung. Und da passiert es halt nicht mehr, dass der Kunde dann denkt, ah gut, ich kann jetzt mal kurz, teilweise haben die auch nicht mal direkt meine Handynummer, läuft dann halt alles über die Mitarbeiterin. Und dann hast du eben, wie du es schon gesagt hast, diesen Expertenstatus, was wir auch verdient haben, weil wir machen genauso eine Beratung, die honoriert werden darf. Und was wir alle schon zu tausendfach erlebt haben, da berätst du dich zu Tode und dann macht das doch bei Check24, ne? Also
passt ja auch nicht. Absolut, ja. Ich glaube, es ist, ich kann mich noch erinnern, wie das bei mir war, ne? Als ich 2002 angefangen habe. Also damals war das halt auch Teil der Sales-Story. Ne? Ich habe damals im Strukturvertrieb angefangen und ich kann den Text heute noch auswendig. Wir haben dann dem Kunden in der Firmenvorstellung so eine Grafik aufgemalt. Ne? Normalerweise bist du Kunde und hier sind dann die Banken und Versicherungen und bei uns bist du Klient und wir machen erstmal Wünsche und Ziele und dann kommt ein Konzept, bla bla bla. Ne? Und dann war immer der alles zerstörende Satz und das Beste daran, lieber Kunde, das ist und bleibt für Sie immer kostenfrei. So, und dann hat man sich vielleicht auch noch, weil man den Kunden unbedingt haben wollte, noch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt und hier ist meine Handynummer und ja, wenn du am Wochenende was hast, dann ruf mal an. Ja, und dann hat man halt nachher die Scheiße. Ne? Also irgendwie, wir haben die halt dann einfach auch teilweise falsch erzogen, weil wir sie unbedingt haben wollten. Ne? Spannend. Robert, dich habe ich jetzt noch nicht gefragt, wie sind denn so deine Zahlen? Also ich weiß sie natürlich, aber die Leute, die jetzt zugucken und zuhören, wissen sie noch nicht.
Ja, ich bin an sich zufrieden. Wir hatten das schon mal ausgewertet. Eine klare Headline, also in 3 Monaten 30.000 zusätzlich pro Jahr. Das heißt 2.500 im Monat an zusätzlichen Einnahmen. Haben auch gesagt, gerne könnte es mehr sein, wenn mehr Kunden da wären. Logisch. Ja, ich habe halt den vollen Fokus drauf gelegt, in den letzten Jahren auch zu sagen, okay, wir haben 1 Monat Vorbereitungszeit und 2 Monate habe ich komplett alle Haushalte mit Kunden durchberaten dahingehend, weil das, wie du schon sagst, Thema Bestandseinnahmen wäre halt deutlich mehr Arbeit gewesen auf der einen Seite.
Absolut,
ja. Auf der anderen Seite die Kunden zu erziehen, richtig. Also von dem her 2.500 für 2 Monate Arbeit, eigentlich so das Leben lang dazu zu kriegen. Natürlich leistet man auch was, ja, man kann sich jetzt nicht einfach zurücklehnen. Ist ja schon eine sehr, sehr, sehr gute Hausnummer, meiner Meinung nach.
Wie viele Verträge sind das?
Knapp über 100, also so 105, 106 müssten es aktuell sein.
Also das heißt, du hast in 2 Monaten über 100 Verträge geschlossen?
Genau, richtig.
Das ist krass. Also das ist wirklich, das muss man sich mal überlegen, wie lange hätte es gedauert, das mit Versicherungsbestand aufzubauen. Ne? Irre, aber auch eine super fleißige Leistung, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Auch bei dir die Frage, was ist das Ziel? 2,5 auf pro Monat hast du jetzt, wo soll es hingehen?
Ja, das soll sich auf jeden Fall vervierfachen Minimum, dass man da im 5-stelligen Bereich ist natürlich. Mhm. Wir haben halt das Ziel an insgesamt Kunden, was wir erreichen möchten. Da sind halt eben tatsächlich, obwohl wir gerade gesagt haben, ich stimme dir zu, mit 400 bis 500 Haushalten schon das Doppelte zu haben. Ja, ja. Und das innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre eben aufzubauen. Ich glaube, das ist schon realistisch. Daneben ab 500 Haushalten sollte nächstes Jahr der Fall sein, zweite Person einzustellen, neben meiner Frau gegebenenfalls. Oder vielleicht macht sie dann auch einfach noch mehr, dass dann eben man die restlichen 500 wieder aufbauen kann. Also 1.000 ist das Ziel. Und dann eben darauf die Servicevereinbarung zu legen, das macht dann schon Spaß.
Ich glaube, man muss das, was ich eben gesagt habe, auch so ein bisschen relativieren. Ne? Weil, ich sag mal, wenn ich sage, ein Makler kann 300 Haushalte, dann ist das ein Makler ohne Mitarbeiter. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist gute digitale Prozesse. Ne? Also immer vieles wie, Andreas, da kannst du bestimmt gleich noch deutlich mehr zu erzählen. Du musst ja nicht jeden Touchpoint und jeden Kontakt mit dem Kunden selber machen. Es gibt ja auch viel, was du automatisieren kannst. Aber ich habe jetzt davon gesprochen, wenn du es physisch machst. Also wenn du wirklich sagst, okay, ich habe 300 Haushalte und ich habe tatsächlich mit jedem einen Termin pro Jahr, dann bist du einfach von der Zeit irgendwo begrenzt.
Klar.
Ne? Ja. Total. Aber ey, mega geiles Ergebnis. Über 100 Stück in 2 Monaten, das ist halt schon krass. Also würde ich jetzt nicht viele kennen, die das geschafft haben.
Danke.
Andreas,
ja.
Erzähl mal.
Ich mache das jetzt fast ein Jahr. Wir sind gerade bei fast 200 oder glaube ich drüber, ich weiß es nicht, weil wir zurzeit ein Jahresgeschäft haben und die Mitarbeiter machen zurzeit 2 bis 3 Verträge pro Tag.
2 bis 3 Servicevereinbarungen pro Tag, ja. Das ist natürlich auch geil. Ne?
Zurzeit.
Ja.
Ne, wegen der Kfz-Versicherungsgeschichte.
Aber das heißt, du nimmst diesen Aufhänger, also eigentlich das lästige Thema Kfz, oh Gott, jetzt will der Kunde es wieder billiger haben, genau. Oder so, das nimmst du auch als Aufhänger, um zu sagen, okay, können wir machen, genau. Aber wir müssen reden.
Ja? Ja, so ähnlich.
Erzähl mal, wie macht ihr das?
Wir haben mehrere Prozesse, aber ein Prozess ist durch Superchat. Das heißt, der Kunde meldet sich durch WhatsApp bei uns wegen Kfz-Versicherung. Dann starten wir manuell einen Automatismus. Und dann entweder ist der Kunde oder kein Kunde, der kann ja auswählen. Meistens sind ja Kunden. Und dann wird er 2 Sachen gefragt. Kilometerstand und Fahrleistung, genau, glaube ich, wird gefragt. Und dann wird sofort gefragt, bist du bereits Servicekunde oder nein?
Ah, okay, spannend. Gab es da auch mal ein negatives Feedback?
Nö. Wenn der Nein klickt, dass ist man gar kein Servicekunde ist, dann kommt eine neue Nachricht, ja, mit Aufklärung, was ein Servicekunde zusätzlich hat. Und dann kann er klicken, möchte ich haben, ja oder nein.
Interessant, ja.
Weil das ist einfach nur auf Masse. Ne? Also deswegen, auch wenn der Nein klickt, ist ja nicht schlimm.
Nee, absolut. Also es geht ja im Prinzip nicht darum, dass jeder Kunde eine haben muss, aber es geht darum, dass alle Kunden in ihrem Level sind und Richtig. Der eine hat halt keine und macht in Zukunft weniger Arbeit und der andere bezahlt halt.
Ganz genau.
Aber 200 ist ja für ein Jahr, finde ich, auch schon eine echt coole Hausnummer. Wo liegt ihr da beim monatlichen Umsatz?
Wir sind ungefähr? Richtung 4.000 Euro jetzt gerade.
Ja.
Genau.
Ja, sind auch ungefähr 50 im Jahr. Ne? Das ist schon ganz,
ganz
cool.
Genau, ganz genau. Ja, ich habe 2 Angestellte und ich habe mir vorgenommen, dass die beiden mit Servicevereinbarung bezahlt werden sollen.
Du hast mir da auf der Hinfahrt hierhin ja sowas erzählt. Magst du das sagen, dass es da so ein dass du die so ein bisschen incentivierst?
Ja gut, die Mitarbeiter, man muss ja wissen, alle, die Mitarbeiter haben, die sind meistens motiviert, aber man kann die noch motivierter machen.
Ja, ja.
Genau, und bei mir ist es so, wenn die einen Vertrag machen, einen Servicevertrag, kriegen die 40 Euro Prämie pro Vertrag.
Das macht dann, wie du gerade sagst, wenn die dann 2, 3 am Tag machen, das macht dann ja schon Spaß, ne?
Ganz genau, für die und für mich.
Ja, ja, absolut, genau. Finde ich gut, ja.
Jeder ist glücklich, der Kunde ist glücklich. Mitarbeiter sind glücklich und ich sowieso.
Ich finde das ganz interessant, dieses Thema. Wir hatten ja ganz am Anfang die Frage, was ist die häufigste Angst, warum Makler es noch nicht machen? Ne? Und das ist ja diese Angst, Kunden zu verlieren. Ne? Wenn ich das jetzt anspreche, ich habe das jetzt x Jahre kostenlos angeboten. Was sind denn so, vielleicht könnt ihr alle 4 mal so der Reihe nach was dazu sagen, was waren denn so typische Reaktionen? Also, weil jetzt haben wir ja rausgehört, es gab wenig oder fast keine Kunden, die gesagt haben, dann fahr zur Hölle. Ja, aber was waren denn so Reaktionen? Gerade vielleicht auch jetzt auch von Kunden, die gesagt haben, okay, gib her, ich unterschreibe jetzt eine Servicevereinbarung. Vielleicht, Valerie, fangen wir bei dir mal an. Wie haben die reagiert?
Also ich würde einen Schritt weit vorne anfangen. Warum habe ich denn Angst? Also für mich war das der größte Treiber, das Ganze einzuführen, um eine natürliche Selektion erstmal aus meiner Sicht erstmal durchzuführen, um zu sagen, okay, mit wem will ich denn in Zukunft noch zusammenarbeiten und mit wem nicht? Und dementsprechend, wenn jemand gesagt hat, nee, ich bleibe im Basispaket, kostenfrei, alles gut. Oder manche, die eigentlich das komplette Vermögen bei mir haben und gesagt haben, nee, ich starte nur mit dem Versicherungsprogramm. Auch alles gut. Also von meiner Seite war es mir einfach wichtig, einmal auch eine klare Kommunikation zu haben mit dem Kunden, wie arbeiten wir denn überhaupt zusammen? Weil ganz ehrlich, ich bin früher auch in Ausschließlichkeit, hatte hunderte von Kunden. Wenn wir aber ehrlich sind, sind keine Kunden. Wenn er eine Haftpflicht bei mir hat, ist es ja kein Kunde. Ne? Der hat einen Vertrag bei mir, aber hat halt noch 5 andere Ansprechpartner, die er mit den restlichen Sachen betreut. Ja,
total.
Also da habe ich mich selber ein bisschen so belogen, ich habe 500 Kunden. Nein, eigentlich waren es viel, viel weniger, was wirklich Kunden sind. Und deswegen finde ich diese Servicevereinbarung auch so gut, dass ich eine Selektion habe. Ich habe es vertraglich geregelt. Der Kunde unterschreibt es, ich unterschreibe es. Es fließt ein Honorar. Ich will dieses Commitment vom Kunden auch haben. Dementsprechend kann ich persönlich das Thema Angst, einen Kunde zu verlieren, nicht so verstehen, weil ein Kunde, der wegfällt und Nein sagt, macht mir ja wieder eine neue Tür auf, einen neuen Platz für einen echten Kunden. der die Dienstleistung und meine Beratungsdienstleistung wirklich schätzt. Deswegen kann ich die Frage jetzt nicht so wirklich beantworten, weil ich es nicht nachvollziehen kann und sie jedem empfehlen kann. Wenn du mit deiner eigenen Situation gerade nicht zufrieden bist, dass du das Gefühl hast, du wirst von deinem Kunden nicht wertgeschätzt, nicht genug wertgeschätzt, dann vielleicht die Angst ein bisschen überdenken. Was ist denn wirklich die Angst? Und das einfach mal auszuprobieren und kann versprechen, dass ich meine, aus meiner Sicht kannst du nur gewinnen dabei. Ne?
Total. Es sind so ein paar Dinge, die mir dazu einfallen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das eine bei diesem Ding 500 Kunden, aber ganz viele haben dann nur einen Vertrag. Du hast ja vollkommen recht. Und der Einvertragskunde, also er ist eigentlich kein Kunde, er ist eine Adresse. Was anderes ist er ja nicht. Ne? Weil ich glaube, da gibt es einen ganz guten Test. Wenn du diesen Einvertragskunden fragen würdest, wer ist denn jetzt dein Ansprechpartner für Versicherungen und Finanzen, dann würde er wahrscheinlich die Instanz nennen, wo er die meisten Verträge hat. Also wahrscheinlich sagt er dann, ich habe das meiste bei der Bank oder so. Ne? Das Zweite, was mir zu deiner Antwort eingefallen ist, ich glaube, das ist ja auch genau die Idee. Ne? Also sagen wir mal, Servicevereinbarung ist ja gar kein Produkt. Es ist erstmal, ich regel die Zusammenarbeit mit meinem Kunden. Was kann welche Seite von wem erwarten, in welchem Umfang und auch was nicht? Und auch irgendwo zu klären, was findet auf welchem Kanal statt. Das finde ich halt auch total wichtig. Ne? Also und zu welcher Zeit. Ne? Weil der Klassiker, sonntagsabends eine WhatsApp-Nachricht mit, ey, ich bin morgen früh auf der Zulassungsstelle, ich brauche mal eben schnell eine EVB. Das würde sich ja auch niemand bei seinem Anwalt oder Steuerberater trauen. Ne? Also abgesehen davon, dass ein Anwalt keine EVB-Nummern vergibt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das heißt, der Grundgedanke ist ja eigentlich, es ist ein Geschäftsmodell. Es ist, ich kläre mal die Zusammenarbeit, was ich vorher nicht getan habe. Mit der Idee weniger Kunden mit deutlich mehr Marge. Ne? Okay, spannend. Steffen, was sagst du zu dem Thema Angst bei der Ansprache?
Angst bei der Ansprache. Das war einer der ersten Kunden, die ich angesprochen habe. Klar hat man so ein kleines mummeliges Gefühl gehabt, aber die klare Struktur jetzt mit der Servicevereinbarung. Ich habe einen Vertrag mit meinem Kunden. Er weiß, was er erwartet. Ich weiß, was ich von ihm erwarte. Und ich habe es klar strukturiert und die schönste Antwort, die ich von einer Kundin bekommen habe, Steffen, ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben.
Das ist mega interessant, ne? Weil ich wette, das geht ja nicht nur dieser Kundin so. Also ich kann mich auch noch erinnern, wo ich damit vor knapp 10 Jahren angefangen habe. Also die Kunden, ich glaube, das habt ihr alle eben gesagt, die Kunden verstehen ja nicht so genau, wie das mit der Provision funktioniert. Ne? Die wissen, mein Makler bekommt Provision. Aber die wissen nicht was, die wissen nicht wie lange, die wissen nicht wofür, die wissen nicht, was ist einmalig, was ist, hat denen ja nie einer erklärt, woher auch. Ne? Aber was die schon haben, ist ein Gespür. Ne? Also ich kann mich erinnern, du hast dann, weiß ich nicht, einen Servicebesuch, du sitzt beim Kunden und hast, was weiß ich, 2, 3 Fragen beantwortet und vielleicht noch bei einem Schaden geholfen. Der Kunde merkt ja schon, mir wurde ja gerade nichts verkauft. Ne? Und dann kommt manchmal, vielleicht kennt ihr das, dann kommt manchmal so dieses Ding, ja, Christoph, danke, aber was kriegst denn du jetzt dafür? Ne? Habt ihr das schon mal gehabt?
Ja. Feedback von einer Mandantin war mal tatsächlich, also habe ich über meine Mitarbeiterin rausbekommen, dass sie nach dem Abschluss gesagt hat, ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, wie ihr euch refinanziert.
Total.
Also oft ist diese Angst selber in einem Kopf, ne? Und die Kunden, wie du richtig sagst, die spüren das ja. Und vor allem, wenn sie spüren, dass wir aufrichtig den Leuten helfen wollen und für die immer da sind, das merken die ja. Ne?
Ganz genau.
Und das war...
Da oder auch ergänzend zu, finde ich ganz schön, auch jetzt die Servicegespräche, Thema Kfz hat man jetzt auch, die eine Servicevereinbarung haben, kommen von selber auf einen zu, wenn man am Tisch sitzt, können wir nochmal das machen oder das interessiert mich, können wir das nochmal rechnen und dann schließen sie es auch sofort ab, weil man jetzt nicht aktiv sagt, hey, du brauchst noch, weiß nicht, ein Risikoleben, du brauchst noch einen Zahnzusatz oder du brauchst eine Tierkrankenversicherung unbedingt, die kommen selber auf dich zu und fragen, können wir mal das und das und das angucken, wie funktioniert das, du erklärst ihnen das und dann sagen sie, ja, will ich haben, dann hast du noch einen zusätzlichen Abschluss, obwohl du gar nicht verkauft hast.
Das ist wieder ein spannender Punkt. Da können wir gleich auch mal drauf eingehen, das Thema Vertragsdichte. Mhm. Also was ich halt oft von unseren Kunden höre, ist, dass die halt sagen, ey, das Coole ist, die Kunden, die eine Servicevereinbarung haben, da ist halt auch der Bestand meistens viel größer, weil die sagen, ja gut, warum soll ich jetzt noch Verträge woanders haben? Jetzt bringe ich mal alles dahin. Das passt ja gut zu dem, was du gerade sagtest.
Richtig, auch Thema Kundenabwanderung. Ich nehme jetzt einfach mal raus,
weil ich am
nächsten dran bin. Selbst wenn ein Kunde abwandert mit einer Kfz-Versicherung oder mit einer Haftpflicht, wo man seine 10, 15, 20 Euro im Jahr hat, je nachdem, das hat man durch die Servicevereinbarung in einem Monat wieder drin. Also von dem her, Angst braucht da niemand vorhaben. Man hat einfach vernünftige Kunden dann, die auch deine Arbeit wertschätzen. Und die Kunden, was auch immer schön gesagt wird, die man über einen Preis gewinnt, verliert man über einen Preis irgendwann. Exakt. Und von dem her, selbst wenn ein Kunde abwandert, ja mein Gott, okay, dann ist das einer von 300-400 oder zwei von 300-400. Das ist so marginal, was alleine durch die Vereinbarung wieder ausgeglichen wird.
Man muss sich auch mal überlegen, also sagen wir mal, so ein Einvertragskunde, an dem du 20 Euro im Jahr verdienst, ne? Wenn man jetzt mal unterstellt, ein guter Makler, wenn man den pro Stunde bezahlen würde, ja, sagen wir mal, dann ist der vielleicht, damit wir leicht rechnen können, 100 Euro die Stunde wert, 150, 200. Nehmen wir mal fürs Rechnen 100 Euro die Stunde, ne? Wenn du jetzt einen Kunden hast, an dem du 20 Euro im Jahr verdienst, dann darf der dich ja rein rechnerisch nicht mehr als 12 Minuten im Jahr beanspruchen, ansonsten zahlst du ja drauf.
Ja.
Ne? Also, das heißt, dieser Einvertragskunde ist wirtschaftlich eigentlich nur dann okay, wenn er halt keine 12 Minuten pro Jahr kostet.
Ja.
Ne? Also von daher ist es, glaube ich, dann, wenn er sagt, dann gehe ich aber jetzt zum Jens Uwe, da haben wir ihn wieder, ja, dann, dann ist das, glaube ich, kein großer Verlust. Robert, wie waren denn bei dir so die häufigsten Reaktionen?
Waren super. Also dadurch, dass ich das so konsequent gemacht habe, war man nach den ersten ein, zwei Tagen, wo man die Zoom-Calls durchgeknallt hat, tatsächlich auch in den Kalender gelegt hat, so drin in der Thematik, wie man auch den Ablauf hat. Da auch die Reaktion, wie verdient man überhaupt sein Geld, wissen viele nicht. Was ist überhaupt die Arbeit von mir als Makler für einen Kunden, wissen viele nicht, das mal aufzuzeigen. Unter anderem durch das Video, was es von euch gibt,
ja,
wo das mit dem Kfz einfach mal erklärt ist, war für viele so ein Aha-Moment, zu sagen, ja, gut, klar, alleine deswegen machen wir das. Na, und dementsprechend, das Feedback war positiv. Ich kann da nichts Negatives zu sagen. Und selbst wenn eben Kunden dabei sind, die im Basistarif betreut werden möchten, ja, dann ist das so. Da hat man weniger Arbeit mit. Also von dem her, Kundenabwanderung, nein, Vertragsdichte dadurch hochgegangen und von daher super Annahme. Und auch da ein Erlebnis noch zu, hat auch eine Kundin, da war ich persönlich bei ihr vor Ort, das meiste mache ich auch online, außer das Erstgespräch. Und sie hat von sich aus gesagt, ja, ich würde dir gerne 100, 120 Euro im Monat dafür geben. Habe ich gesagt, gut, ja, nehme ich gerne an, gar keine Frage, aber es ist halt weniger, also 19,90 oder 34,90, je nach Paket.
Ach Mist.
So, ja, so, ach Mist. aber das fand sie super und sie hat es halt auch dann gleich weiterempfohlen, dass ich einen weiteren Kunden eben dazu gewonnen habe, also Win-Win für alle.
Hattest du auch so eine Reaktion wie das, was Valerie eben sagte, dass ein Kunde gesagt hat, Mensch, ich habe mich eh gefragt, wie hast du das gemacht?
Ja, natürlich. Ja, das ist nicht regelmäßig, nicht jeder spricht das auch aus, aber viele Kunden haben eben den Gedankengang, wie verdient denn der Robert jetzt oder der Valerie oder der Christoph überhaupt sein Geld, wenn er jetzt gerade hier bei mir sitzt, der fährt eine halbe, dreiviertel Stunde zu mir, hat ja auch Spritkosten so und dementsprechend, ja, die Fragen kamen auf. Man hat vielleicht mal so einen Fünfer oder Zehner zugesteckt bekommen oder eine Schachtel Schokolade, aber das refinanziert ja nicht deine Arbeitszeit von anderthalb Stunden, ne?
Da fühlt man sich auch ein bisschen schlecht, wenn man das dann annimmt. Das hat dann sowas von Almosen oder so, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich finde, vor allem, weil du auch gerade wieder sagtest, Kfz, ne?
Ja.
Ich drehe immer durch, einmal im Jahr. Ich habe einen Maklerkollegen, den ich menschlich sehr schätze, ja, aber ich drehe immer durch im November, weil der macht immer dasselbe. Ende vom November postet der ein Bild auf Facebook. Bildunterzeile ist ungefähr immer die gleiche. Mensch, das war wieder ein wilder November. Haben für, was weiß ich, 53 Bestandskunden richtig Geld in der Kfz eingespart. Ne? Und jetzt ist das Bescheuerte, weil die Kunden wissen es ja nicht. Wir haben es den Kunden nie erklärt. Ne? Weil die Realität ist, der hat jetzt 53 Mal gegen sein Einkommen gearbeitet. Ja? Der hat die Verträge alle vorher im Bestand gehabt, hat jetzt alle 53 Verträge umgedeckt und 53 Mal Prämie reduziert, also auch wiederkehrende Quotage reduziert. Ne? Und jetzt kommt das Absurde, so zum Thema schlechter Ruf der Branche. Der Kunde, der das sieht, denkt doch jetzt, Mensch, da hat er ja 53 Mal fett Provision kassiert. Ne? Also der Kunde denkt ja, der schwimmt jetzt in Schotter, das Jahr ist gelaufen. Und in Wahrheit hat er systematisch einmal im Jahr einen Monat lang sein Geschäft torpediert. Ne? Also ich, diese Intransparenz ist eigentlich so unbeschreiblich absurd, das regt mich richtig auf. Ja. Mhm. Jetzt wollte ich das hier mal loswerden. So.
Aber du sagst es ja in deinen Videos auch schön, das ist der Fehler im System.
Total.
Ne? Also da können weder wir was dafür, noch der Kunde was dafür, aber das ist dieser Fehler im System und das ist halt über Jahre hinweg, Jahrzehnte hat sich das so eingespielt, das ist normal, ne? Und deswegen finde ich den Weg, den ihr jetzt gegangen seid, weil ich habe das schon lang im Kopf gehabt und dachte, ich muss da was ändern, das geht nicht, ne? Und als ich dann dein Video gesehen habe mit dem Konzept, dachte ich, muss ich haben, sofort auslagern, ich hole mir einen Profi, der das schon durch, bevor ich da anfange, irgendwie selber, habe schon selber ein paar Gespräche oder Verträge gemacht. Deswegen da auch ein großes Dankeschön an dich, an euch, dass ihr da so den im Prinzip für uns Makler das so einfach gemacht habt. Ein komplett fertiges System. Ich weiß, wie schwierig das ist, so eine Software, so ein System aufzusetzen und das mit dem Ganzen im Hintergrund ist eine mega Erleichterung.
Das, ich glaube, da können wir jetzt aufhören. Das ist eigentlich ein Quatsch. Danke für das Feedback. Ja, weißt du, was du gerade sagtest mit dem Fehler im System? Es ist halt eigentlich ein brutaler Interessenskonflikt. Weil ich sag mal, der Kunde hat ja völlig zu Recht die Erwartungshaltung. Ich habe einen unabhängigen Versicherungsmakler. Meine blöde Kfz-Versicherung ist wieder teurer geworden. Wofür habe ich den Makler? Der soll mir das günstiger machen. Dafür habe ich den ja. Also er hat mit dieser Erwartungshaltung ja vollkommen recht. Aber wenn du es jetzt nur betriebswirtschaftlich dir angucken würdest, ne, also lässt jetzt mal die menschlichen Faktoren und das Helfersyndrom komplett außen vor, müsste der Makler sagen, wenn er deswegen anruft, gehe ich nicht ans Telefon. Ne? Weil das heißt nicht nur 0 Euro Stundenlohn, das heißt investiere Zeit, um weniger zu verdienen. Ne? Also das ist ja betriebswirtschaftlich Harakiri. Und mir ist auch sonst keine Branche bekannt, in der das so ist. Also du hast einfach zwei Interessen, die so gegenläufig sind. Ne? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Mission. Ne? Der Fehler ist im System. Das ist blöd für beide Seiten, aber beide Seiten können nichts dafür. Und irgendwie muss man dann einfach ausbrechen.
Ja. Das ist ja so ein Teufelskreis, ne? Weil du hast ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dich um den Bestandskunden zu kümmern. Als ich angefangen habe in der Branche, hat mein Ausschließlichkeit damals, der Generalagent, gesagt, wir hatten, glaube ich, 3.000, 4.000 Kunden auf drei Agenturisten aufgeteilt.
Völliger Wahnsinn.
Und dann ich habe das am Anfang nicht verstanden, aber der hat gesagt, ich bin gerade an so einer Grenze, ich komme nicht weiter, weil alles, was ich vorne reinschaufel, fliegt mir hinten wieder runter. Ne? Später habe ich das verstanden. Und das ist ja genau das, warum dann die schlechtere Qualität kommt, ne? Weil du dann angewiesen bist, Neukunden zu akquirieren, dich um den Bestandnehmer kümmern kannst, der ist wiederum dann unzufrieden. Fehler im System.
Ich komme gleich dann noch zu deinem Feedback. Mir fällt nur gerade dazu noch eins ein. Also wir machen das jetzt mittlerweile im fünften Jahr. Und eigentlich, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen müsste, ne, also alle Makler, mit denen ich gesprochen habe, dann hast du immer eins von zwei Problemen. Und eigentlich sind beides irgendwie so Hamsterrad-Situationen. Du hast einmal die Situation, es gibt Makler, da ist die wiederkehrende Einnahme, also Bestandspflegeprovision, wiederkehrende Quotage aus dem Sachgeschäft, Dynamik, meinetwegen noch NRV-Vergütung auf irgendwelche Investmentvermögen oder so, ja. Da ist die wiederkehrende Provision auf einer Höhe, dass es halt die Fixkosten der Firma nicht deckt. Was heißt das? Es müssen jeden Monat neue Abschlüsse her, entweder aus dem Bestand oder durch Neukunden. Das Problem ist aber jetzt, durch jeden Neukunden wächst ja auch wieder der Aufwand. Da hast du also auch so einen Teufelskreis, ne? Und beim Bestand ist es halt auch so, du kommst irgendwann an den Punkt, dass der Kunde nichts mehr braucht oder nichts mehr will. Ja? Das heißt, die hängen ewig in so einer Mühle. Und das heißt, du arbeitest halt selbst und ständig, aber das ist halt irgendwie wie so ein Gefängnis. Ne? Oder das zweite Problem, und das finde ich fast noch schlimmer, der Makler hat dieses Spiel lang genug gemacht, dass es tatsächlich so ist, ja, dass du sagst, okay, die wiederkehrenden Einkünfte decken alles, was diese Firma braucht. Also wir reden jetzt nicht davon, dass man Gewinn macht, wir reden davon, der Laden überlebt. Ja. Und diese Firmen, und das weiß ich sehr genau, weil meine war auch so, bevor ich das gemacht habe, die sind ja wie eine Behörde. Also das ist ja dann, du bist ja kein Unternehmen, du bist eine bestandsverwaltende Versicherungsbehörde, die ist rund um die Uhr beschäftigt, aber auf keinen Fall produktiv. Ja, du reagierst auf jeden Mist, der reinkommt, auf E-Mails, auf WhatsApp-Nachrichten, der eine Kunde schreibt dann noch über Facebook. Und ne, also du bist dann irgendwie nur Kram am Regeln. Ja, so Herr Kehrer, können Sie mal rechnen, wenn ich jetzt den Anhänger bei meiner Frau auf den PKW laufen lasse, wie sich das mit der Prämie verhält? Also das ist ja so, da verdienst du ja nichts dran. Das ist einfach ganz furchtbar. Du bist eine verwaltende Behörde und beides macht einfach unbeschreiblich unglücklich. Das fiel mir nur gerade dazu ein. Und ich glaube wirklich jetzt, ich habe ein bisschen mehr als 1.000 Maklergespräche geführt und ich würde behaupten, auf 980 trifft das zu.
Stagniert ja, ne? Ich habe mal total so ein Sprichwort gelesen, Stillstand ist gleich Rückschritt. Das heißt, wenn du wirklich nur noch in dieser Verwalterposition bist, dass du halt deine Hunderte von Kunden nur noch am Verwalten bist, kaum noch Zeit hast für Neukunden, ja, aber die laufenden Kosten steigen und so weiter, ne? Und das stagniert leicht, ne? Das heißt, das Spiel funktioniert einfach nicht, ne? Die Zeit arbeitet ja auch gegen dich.
Ja, und darum geht's nachher. Es ist auch scheiße für die Kunden, ne? Weil wenn du zum Beispiel dieses Ding hast, dass du einfach aus diesen betriebswirtschaftlichen Gründen den Fokus nur auf einer Neukundengewinnung hast, heißt das was? Du vernachlässigst den Bestand, du hältst ein Versprechen nicht ein, was du gegeben hast, weil du hast dem Kunden gesagt, ey, ich berate dich ein Leben lang und auf einmal war er nie wieder gesehen. Ja? Und dadurch verlieren die Kunden, und die, um die es letztendlich geht, eine Menge Geld. Weil was passiert? Ne? Die meisten Kunden da draußen wechseln alle 5, 6, 7, 8 Jahre den Vermittler. Die sind mal bei der Bank, dann kommt der Schwager von der DVAG, Also irgendwie immer wieder, und was passiert dann? Ne? Auch Herr Niemitsch, Mensch, geben Sie mir Ihren Ordner her. Ja, ist schon ganz gut, aber wissen Sie was? Ich habe was Besseres. Ja, und dann wird wild umgedeckt und dann wird Geld verbrannt. Und das passiert vor allen Dingen, weil Serviceversprechen gegeben, aber nicht eingehalten werden. Und wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie wichtig das für den Makler ist, aber vor allen Dingen ist das wichtig für die Kunden, damit die halt wirklich wissen, ich habe jemanden, auf den ich mich transparent und zuverlässig verlassen kann, dass der sich wirklich ein Leben lang um meinen Finanzkram kümmert. Ja? So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Andreas, erzähl mal, wie waren bei dir die Reaktionen?
Ja gut, da ich mega viel Kunden habe, sind viele auch in Basistarifen reingerutscht.
Was ja auch nicht schlimm ist.
Ich kann ja so 2-3 Geschichten erzählen, wo aus dem Basiskunden Tage später Komfort- oder Premiumkunde wurde.
Oh, das ist geil, hau mal raus. Ja.
Ich hatte eine Kundin, die wohnt in meinem Dorf, war bei mir im Büro, habe dann versucht, ihr meinen Service zu verkaufen, sagte, nee, Andreas, ich mache das in Zukunft alleine, ne? Ich habe alles gut, ne? Haben wir Basistarif gemacht. Sie gegangen, Tag später, sagte sie, Andreas, ich habe schlechtes doch Gewissen. Ja, ich will doch deinen Komforttarif haben, weil ich gerade einen Schaden habe, ja, und ich komme nicht weiter. So, ja, okay. Ja, und dann haben wir den Schaden dann schnell erledigt, aber auch an Komfortkunden.
Ne? Sehr cool, ja.
Oder auch ein Kunde, auch Basistarif-Kunde, Woche später Sturmschäden, Wohngebäude, meldet sich bei mir, ich habe gar kein Problem, ich melde das an und dann schauen wir, wie es läuft. Ne? Und wir wissen, wenn wir so Sturmschäden haben, dann bei der Versicherung erreichst du keinen. Und wenn du erreichst, dann yep. Sitzt du 1-2 Stunden am Telefon, ne, um überhaupt niemanden zu erreichen. Und dann sagt er, so eine Woche später, Andreas, du hattest recht. Ich weiß, was du leistest, ja, wenn du so große Schäden hast, so Sturmschäden, wo 10, 20 Haushalte betroffen sind. Du sitzt dann mehrere Tage nur am Telefon, um schnell sowas zu erledigen. Und das hat er gemerkt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Maklerinnen und Makler gibt, die sehen jetzt dieses Video oder hören diese Podcast-Folge und denken sich, wie kann er das wagen, sich für Service im Bereich Schaden bezahlen zu lassen? Das ist doch unsere Pflicht.
Ne? Die Pflicht ist es, anzumelden.
Ja.
Ganz genau. Aber nicht langfristig zu betreuen. Und dann eine andere Geschichte. Jetzt nehmen wir machen meistens Megatarife bei Haftpflicht, Hausrat und sowas. Mhm. Die meisten kennen ja Bestleistungstarif.
Ja.
So. Jetzt hatte ich 3 Fälle gehabt, ja, wo die Versicherer abgelehnt hat. Jetzt als Makler kannst du dich hinsetzen und anfangen zu recherchieren. Ja, welche Versicherung würde den Schaden zahlen?
Viel Spaß, ja.
So, auch mit KI, ja, kriegst du es nicht hin. Ja, ne, hilft dir ein bisschen, aber kriegst nicht hin. Du sitzt mehrere Stunden, ja, um einen Versicherer zu finden, der den Schaden bezahlen würde. Das hatte ich jetzt letzte Woche 2 solche Schäden. Und wenn du keine Servicevereinbarung hast, kannst du das nicht leisten. Du kannst dich nicht 3-4 Stunden hinsetzen, um den Kunden den Schaden ja so zu erledigen, dass er wirklich Geld bekommt.
Also kannst du schon machen, ist halt nur echt schlecht.
Bei einer Haftpflichtversicherung, wo du daran 10 Euro im Jahr verdienst, oder 8 Euro, glaube ich, weiß ich nicht genau, ja, kannst du dich nicht 3 Stunden hinsetzen oder recherchieren, welche Versicherer den Schaden übernehmen würde oder bei der Hausrat. Ja. Und glaub mir, dann rufe ich den Kunden an und sage, hier, nur weil du mein Servicekunde bist, habe ich mich hingesetzt und 3-4 Stunden recherchiert und der Schaden wird jetzt bezahlt. Obwohl du eine Ablehnung bekommen hast. Das kannst du nur machen, wenn du dafür Geld nimmst.
Aber ich bin mir sicher, die Kunden sind natürlich überglücklich.
Richtig,
ne?
Richtig. Ja. Aber ansonsten sagst du, okay, Versicherer hat abgelehnt und die haben recht, Bedienung ist das nicht mitversichert. Ja, so, und dann sagst du, okay, Pech gehabt. Ja, du kannst aber es anders machen. Aber nicht kostenlos, das geht nicht.
Was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Ja. Jetzt würde mich eins interessieren, also vor allen Dingen jetzt mal Frage, das geht in deine Richtung, Steffen, und in deine, weil ihr beide seid noch länger in der Branche als ich. Ne? Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, 2002, da gab es meines Wissens nach keinen Finanzdienstleister oder Makler, der eine Servicegebühr genommen hat. Und irgendwie, das werdet ihr jetzt alle 4 merken, die letzten 4, 5, 6 Jahre nimmt das Thema ja brutal Fahrt auf. Also es gibt immer mehr Makler, die es machen, die mit auf den Zug aufspringen. Klar, im Ausland Ist es eigentlich in ganz vielen Ländern üblich, dass das so gemacht wird? Was schätzt ihr, woran könnte das liegen, dass das jetzt auf einmal in Deutschland so bekannt wird und beliebt wird? Also abgesehen davon, dass ich viel Lärm für das Thema mache, ja, aber was denkt ihr, hat sich in der Branche geändert, dass auf einmal eine Offenheit dafür da ist?
Ich gehe mal ganz stark von aus, gesagt, dass der Beruf des Maklers, wir haben ja doch einen relativ schlechten Ruf.
Ja.
Wenn ich mir mal den Versicherungsmakler in den Vereinigten Staaten angucke, der hat einen ganz anderen Stand als wir und der nimmt dafür auch Geld. Und mittlerweile ist es ja so, dass durch die Weltoffenheit in Anführungsstrichen, dass die Kunden bewusster werden, ja, es ist doch für mich normal, ich bezahle meinen Anwalt, ich bezahle den Handwerker, den ich zu mir ins Haus kommen lasse, also muss ich auch meinen Makler bezahlen. Und wenn wir in diese bewusste Lücke reinstoßen, sagen, lieber Kunde, okay, wir leisten den Service, wir haben ihn in den letzten Jahren kostenlos für dich angeboten, mittlerweile können wir es nicht mehr, weil die Mischkalkulation einfach nicht mehr passt, dann sind die Kunden auch offen dagegenüber zu sagen, okay, ja, wir sind bereit dafür.
Ich finde hier mal wichtig, wenn man das den Kunden arg erklärt, dass man halt trotzdem nicht als Bittsteller rüberkommt. Ne? Also nicht so, lieber Kunde, du musst mich jetzt bezahlen, ansonsten mache ich morgen zu, ne? Sondern einfach sagen, pass auf, so ist halt dieses Geschäft, wir schaffen jetzt mal Transparenz und das hast du davon.
Genau. Ne?
Okay, interessant. Andreas, wie siehst du das?
Ich glaube, unser Berufsstand wird immer besser. Ja, wir werden immer besser auch wahrgenommen, weil es immer mehr Spezialisten gibt in verschiedenen Richtungen, ob das jetzt Polizistenversicherer sind oder irgendwie Soldatenversicherer oder sowas. Und wenn du dich spezialisierst, bist ein Experte und dafür kannst du auch Geld verlangen, weil du wirklich auch dein Wissen immer nach vorne bringen musst. Und es wird auch, glaube ich, Folgendes sein, dass es wird immer mehr weniger Makler sein auf dem Markt. Ja, weil die Älteren irgendwann entweder verkaufen die Bestände oder weg von uns in die andere Richtung gehen, denke ich mal. Ja, und es wird immer weniger. Und dadurch werden viele Kunden weniger Makler haben. Und da musst du dich spezialisieren, um besseren Service zu bieten.
Und da sind wir, glaube ich, bei einem geilen Abschlussthema angekommen. Weil, wenn wir uns mal angucken, wie sieht dieser Markt aus? Wir haben ungefähr 46.000 angemeldete Gewerbestand jetzt, die Versicherungsmakler sind. Wir haben aber auch die Statistik, die sagt, ne, es gibt ja einmal im Jahr dieses Vermittlerbarometer, wo halt abgefragt wird, wer hat welchen Umsatz etc. etc. Die Statistik sagt, dass 2/3 dieser 46.000 Makler einen Jahresgewinn von 50.000 Euro oder deutlich weniger angeben. Und jetzt wissen wir drei, also wenn du jetzt als Unternehmer, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Euro Gewinn im Jahr machst, dann ist es halt eigentlich ein gut bezahltes Hobby, aber es hat ja mit Unternehmertum nichts zu tun. Ne? Dann haben wir die Situation, das Marktumfeld verändert sich. Einmal, ne, was wir gerade hatten, es gibt das Thema KI, Robo-Advice. Dann hast du halt sowieso die letzten 10 Jahre so Themen wie Vergleichsportale, Fintechs, Injurtechs als Wettbewerber. Du hast Großkonzerne wie Amazon, die eine Zulassung als Versicherungsmakler haben. Ich meine, die machen jetzt nichts, aber sie könnten ja, wenn sie Bock haben. Glaubt ihr, dass es den klassischen Versicherungsmakler in 5 bis 10 Jahren noch gibt? Oder was glaubt ihr, wie sieht dieser Markt in 5 bis 10 Jahren aus? Vielleicht, Andreas, fang du gerne mal an. Du warst ja gerade schon bei dem Thema.
Okay, ich glaube, dass nur Spezialisten überleben werden.
Ja.
Ja. Das Ganze, ein Vertragskunde, eine schnelle Haftpflicht, eine Kfz-Versicherung. Kfz-Versicherung wird wahrscheinlich in 10 Jahren überhaupt nicht mehr geben, gehe ich davon aus. Ja. Aber das alles andere kann man durch, ich sag mal, Großunternehmer wie Amazon oder Google, die werden das alles übernehmen oder eine KI. Und dann kannst du nur als Spezialist überleben. Nur. Ja, du musst dich irgendwie aufstellen, so wie du zum Beispiel Unternehmensberater, das kann keine KI oder kein Großunternehmen ersetzen.
Es wäre auch die Frage, ist es der Bedarf? Ne? Also genau. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen vielleicht auch sagen, okay, aber ich möchte halt gar nicht, dass eine Maschine für mich die wichtigsten Entscheidungen trifft. Ich hätte gern jemanden, mit dem ich reden kann.
Ne? Ich glaube, die meisten werden es nicht mal merken.
Das ist ein Punkt.
Ja. Wir haben schon heute bereits KI, wie du mir erzählt hast, die Konten durchjagen und die Versicherungen und andere Ausgaben rauslesen können. Und kann sein, dass du da irgendwie ein Kreuzchen machst und dann geht das an irgendwelche Firma, die du überhaupt nicht kennst.
Ganz genau.
Ja.
Wie siehst du die Branche, Robert?
Ich sehe die Branche nach wie vor so, dass der persönliche Vermittler beim Kunden sitzen sollte beziehungsweise auch gewünscht wird. Es gibt ja Umfragen, ich weiß nicht genau, von wo sie war, wann sie rauskam, dass auch tatsächlich wieder mehr junge Leute einen persönlichen Ansprechpartner haben wollen. Mhm. Natürlich sind wir Jüngeren mehr mit der Technik aufgewachsen. Wir haben ja alles mitgemacht, vom ersten alten Nokia bis hin zu Smartphone und Tablet und hast du nicht gesehen. Aber halt so dieses Spezialistenwissen, was du sagtest, Bestleistungsgarantie, das kann dir vielleicht irgendwann mal eine KI sagen, aber du weißt, wo dann vielleicht Tarife gibt, wo es drin steht, wo es versichert ist. Und persönlichen Ansprechpartner zu haben, ist immer noch mal was Schöneres und Besseres, als jetzt einfach nur eine Maschine zu haben. Ob wir das am Telefon vielleicht unterscheiden können, glaube ich in Zukunft auch nicht mehr. Da werden sie schon gut sein. Aktuell geht's ja noch, da merkt man schon, ob eine KI ist oder nicht. Aber ich sehe das Berufsbild nach wie vor extrem wichtig. Ob es jetzt ein Expertenstatus sein muss oder nicht, sehe ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube auch normale, vielleicht wohlhabendere Haushalte wollen einfach einen Ansprechpartner haben, egal ob der jetzt Experte für Soldaten, Beamte oder wie auch immer ist. Ich kann mir einfach vorstellen, dass Leute sagen, die halt einen Vertrag, zwei Verträge haben, gut, dann gehe ich halt eben dahin und mach das. Aber auch die kann ich mir vorstellen, kommen dann persönlich zu dir vielleicht ins Büro wieder vorbei, wenn sie einen Schaden hatten, der nicht reguliert wird, weil sie gesagt haben, hey, die Haftpflicht, ja gut, die nehme ich halt jetzt für 22 Euro im Jahr oder für 24. Scheiße, hätte ich mal lieber 45 oder 60 Euro bezahlt, was ja auch kein Aufwand ist. Da holt man sich alle zwei Monate einen Kaffee weniger an der Tankstelle und hat das wieder drin. So, und da glaube ich schon, dass die dann auch wieder auf einen zukommen werden, wenn denen das Thema wichtig ist. Und dass auch da das Umdenken ist, okay, gerade bei jüngeren Leuten, doch Versicherungen sind wichtig. Ja, weil es war ja auch so dieser Break, mal nachher Wende in Deutschland, anhauen, umhauen, abhauen, einmal was abgeschlossen, Vermittler nie wieder gesehen, weil dann die Grenze offen war, man konnte Kohle verdienen.
Yep.
Ja, war früher so, aber das Bild ändert sich, bessert sich, wie du auch sagst. Es wird durch die Servicevereinbarung vorangetrieben, es wird vom Kunden her bewusster gemacht, okay, was ist überhaupt deine Aufgabe als Makler? Du bist nicht Mädchen für alles, du bist Spezialist im Bereich Versicherung und Finanzen. So wie im Anwalt, im Rechtsbereich gibt es ja dann auch eben verschiedene Unterkategorien noch. Also ich glaube schon, der Makler wird weiterhin da sein und der Beruf wird nicht aussterben.
Was würdest du sagen, jetzt bist du mit 26 Jahren ja der Jüngste hier in der Runde, ne?
Ja.
Der Durchschnittsmakler ist, glaube ich, 53 Jahre alt. Ja. Ich glaube, statistisch gesehen sind 15% der aktiven Makler sogar deutlich über 70. Mhm. Also es heißt ja irgendwo, so die Hälfte der Branche geht in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall in Rente und ist irgendwie nicht mehr da.
Ja.
Ne? Was würdest du sagen, macht denn jetzt speziell deine Generation, also die, die jetzt als Finanzdienstleister nachrücken, was macht ihr denn anders?
Was machen wir anders? Kann ich gar nicht genau sagen, weil ich auch ein anderes Aufgabengebiet habe als viele in meinem Alter. Viele in meinem Alter machen Lead-Projekte, die sagen, ich spezialisiere mich, was du sagtest, auf Physiotherapeuten, auf Erzieher, auf Lehrer, auf Soldaten, auf Beamte, auf wie auch immer, Kindererzieher. Wir nehmen uns da auch gegenseitig keine Kunden weg. Naja, jeder macht das, wo er am meisten Spaß dran hat. Und gerade, ja, ältere Makler gibt es, die werden auch irgendwann nicht mehr da sein, wenn sie denn verkaufen möchten. Ja, das ist schön für uns junge Leute, weil wir uns dann einfach Bestände anschauen können, die zu uns passen. Der alte Makler in Anführungsstrichen, der kann die übergeben. Ja, die Kunden wissen, wer der ist, der neue Ansprechpartner dort. Und wir machen da, glaube ich, nicht viel anders. Es ist so wie früher. Es gibt solche und solche. Und da muss man einfach für sich selber wissen, wie möchte ich dem Kunden am Ende des Tages gegenübertreten? Ja. Kann ich ruhig schlafen? Habe ich ein ruhiges Gewissen? Wenn man das hat, dann alles richtig gemacht und am Ende des Tages auch der Kunde zufrieden ist. Und idealerweise die Leute, die jetzt auch zwischen 20 und 30 sind, die man gerne als Kunde haben möchte, weil man dort viel machen kann, auch wirklich 40 Jahre bei dir bleiben. Und dann macht das extrem viel Spaß, eine vollumfängliche Beratung zu machen, ein Vollmandat zu haben, als nur irgendwie zweite, dritte Schicht zu machen. Und das war's, weil die werden irgendwann wieder abhauen, weil dann doch jemand von der Bank um die Ecke kommt und sagt, ey, Versicherung kannst du ja bei mir machen, die Anlage, ja gut, kannst du vielleicht da lassen. Na, aber da einfach zu sagen, ich habe einen Bestandskunden, Vollkunden, der vertraut mir, ich mache vernünftige Arbeit, ich bin nicht nur der günstigste, ich mache keine Dumpingpreise, sondern die Arbeit wird wertgeschätzt und das über 40, vielleicht auch 50 Jahre hinweg durchzuziehen. Das macht dann unglaublich Spaß mit Kunden, wenn man 1000 Haushalte beispielsweise hat und die alleine betreuen kann. Das ist super.
Aber ich höre da schon raus, du, also ich nehme dich jetzt mal als Repräsentant für die junge Zielgruppe, ihr habt halt schon ein anderes Rollenverständnis. Ne? Es ist eben nicht diese Identifikation, ich bin jetzt das Vergleichsportal auf zwei Beinen und ich definiere mich darüber, dass ich den Kunden halt viel einspare und alles billiger machen muss, sondern es geht wirklich um Nachhaltigkeit und Beständigkeit und ich betreue die Leute jahrzehnte.
Es gibt solche und solche. Ja. Ja, also klar, ich kann Kunden über einen Preis gewinnen, ich kann Leute auch über eine vernünftige Arbeit gewinnen. Also das will ich gar nicht ausschließen, dass meine Generation nur sich so sieht, ich mache eine geile Arbeit, ich bin nicht mehr Check24 auf zwei Beinen. Ja, so viele Vertriebe sagen das ja gerne.
Furchtbar.
Alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich will da niemandem irgendwo auf die Füße treten. Jeder soll dahin gehen als Kunde, wo er sich wohlfühlt. Bei manchen ist das eben bei einem großen Strukturvertrieb, bei manchen ist das eben der AOLA in Ausschließlichkeit. So, und das ist auch vollkommen okay. Auch junge Leute werden in diesen Berufen, in diesen Bereichen im Versicherungsbereich arbeiten und auch Kunden haben. Und das ist okay. Also von dem her schließe ich das nicht aus, dass Leute sagen, okay, ich stelle mich jetzt als was Besseres hin, das nicht.
Nee. Cool, ja. Steffen, wie siehst du das? Glaubst du, den klassischen Versicherungsmakler gibt es in 5 bis 10 Jahren noch? Oder wenn ja, in welcher Form?
Da sind wir bei der Definition, was ist klassisch, was ist normal, was ist speziell. Meiner Meinung nach ist die persönliche Beratung, egal auf welcher Plattform sie stattfindet, für den Kunden wird sie immer wichtiger.
Ja.
Der Kunde möchte beraten werden, der Kunde möchte persönlich werden. Die Jungen nehmen halt die Online-Beratung gerne in Anspruch und die Reiferen nehmen halt gerne das persönliche Gespräch. Aber es ist ein Gespräch, es ist nicht, das ist, ich sag mal, face-to-face, ob es, wie gesagt, online ist oder, wie gesagt, beim Kunden vor Ort oder bei uns im Büro, wird niemals ausstimmen, weil wir reden hier von komplexen Dingen. Eine Kfz-Versicherung, bin ich der festen Überzeugung, irgendwann, ich sag mal, wird die gänzlich verschwinden aus unserem Produktportfolio, weil sie große Riesen sie dann für sich in Anspruch nehmen werden, wie Amazon, nehmen wir mal das Thema auf. Ist aber auch nicht schlimm.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, niemand hier ist traurig, wenn das wegfällt, oder?
Genau. Okay. Aber wir haben ja auch komplexe Themen, ob es jetzt die Berufsunfähigkeit ist, die Grundfähigkeit, die Arbeitskraftabsicherung, Schutz des Vermögens. Das sind halt Themen, die unsere Kunden interessieren und auch immer noch interessieren werden, weil sie haben ja Existenzängste und wir nehmen in diese Ängste. Deswegen bin ich mit der festen Überzeugung, dass der persönliche Kontakt oder der Kontakt mit Menschen immer wichtig sein wird.
Ja, absolut. Valerie, dein Schlusswort, was sagst du?
Also selbst im Tierreich ist es ja so, dass nicht der Stärkste oder der Schnellste überlebt, sondern der Anpassungsfähigste. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre nicht nur bei uns in der Finanzdienstleistungsbranche, im Maklergeschäft, sondern generell viele Branchen drastisch verändern. Ne? Jetzt ist halt immer die Frage, was meint man mit persönlicher Beratung? Also ich berate persönlich in Form von live vor Ort, gar nicht mehr, teilweise aus dem Ausland, weil ich auch teilweise im Ausland meine Kunden deutschlandweit und international sitzen habe, funktioniert auch trotzdem ganz gut ohne diesen persönlichen Kontakt. Also ich habe eine schöne Kanzlei, aber die steht überwiegend leer, da sitzen die Mitarbeiter, aber Kundenverkehr gibt es da eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Natürlich, wenn ich aussuchen könnte, hätte ich lieber live vor Ort persönlich, ne? Aber es ist mittlerweile seit 2020 vollkommen normal, dass es alles online und so weiter läuft. Ich finde, was auch noch wichtig ist, nicht, dass du erstmal drüber redest, okay, was genau und wie, sondern wie kommt man denn überhaupt an die Kunden? Das wird ein entscheidender Punkt sein die nächsten Jahre. Ne? Einmal haben wir den demografischen Wandel, ne, dass man klar, viele Bestände in den nächsten Jahren frei werden. Die Das heißt, der Markt wird eh neu verteilt in den nächsten Jahren. Ne? So, und dann ist jetzt die Frage, wie wird der Kuchen verteilt? Und da ist halt die Situation, dass wir aktuell, ich meine, aktuell ist es ja so, dass viele ihre Tipps, sei es jetzt Finanztipps oder sonstiges, von Influencer ziehen, ne? Die eine Million Reichweite haben. Da kannst du als alteingesessener Makler seit 30 Jahren in deinem Büro irgendwo in Buxtehude, kannst du halt vergessen, da irgendwie eine Reichweite zu generieren, weil das macht der halt in einem halben Jahr, was du in 30 Jahren gemacht hast. Das muss man halt akzeptieren. Das, also deswegen meiner Meinung, dass sich der Markt krass drehen wird, ja, auf jeden Fall, aber ergeben sich auch viele neue Chancen. Das heißt, was ja auch schon ein paar Mal erwähnt worden ist, ich glaube, dieser persönliche Kontakt auch online in Form von, ich habe einen echten Menschen gegenüber sitzen, der für mich maßgeschneiderten Konzept entwickelt, das wird immer mehr zu Mangelware, weil versteckt KI, versteckt oder nicht versteckt, irgendwo dahinter steckt. Und genau das ist ja wiederum eine Chance, wenn du dich gut positionierst, dass du genau das dir wieder gut bezahlen lassen kannst. Dass du sagst, hey, mich gibt's persönlich und nicht als KI-Agent, vielleicht in Kombination, oder das ist dann halt das Basispaket, das ist dann der KI-Agent, aber das Premium-Paket kriegst du mich live. Ne? Von dem her sehe ich dem der Zukunft ganz ja, positiv entgegen, weil es ergeben sich neue Chancen, der Markt wird komplett neu gemischt und alle diejenigen, die jetzt auch zuschauen und immer noch mit dem Thema hadern, mache ich das oder mache ich das nicht, und ich berate halt doch meinen Kunden zum Thema Schaden 10 Stunden, obwohl ich nur 20 Euro im Jahr verdiene, die wird es halt gnadenlos einfach aus dem Markt spülen, so hart es auch klingt, aber das wird einfach schwierig in der Zukunft dann sich am Markt zu halten. Das sieht man ja schon jetzt an den Zahlen. Ja. Wenn man nicht was drastisch umstellt, sich positioniert als Experte, die Systeme dahinter hat, das ist so mein Gedanke dazu.
Absolut. Das kann man so als Schlusswort, glaube ich, ganz schön sagen. Wenn nicht mit der Zeit geht, der muss halt mit der Zeit gehen. Ne? Ich finde deinen Satz, den du eben sagtest, das ist eigentlich so das perfekte Schlusswort hierfür, das mit der Tierwelt. Ne? Also Überleben tut nicht der Schnellste und nicht der Stärkste, sondern der Wandlungsfähigste. Und es ist so, diese Branche ist im Wandel. So, jetzt haben wir eine entspannte Stunde über Servicevereinbarungen gesprochen. Und wenn du jetzt gerade zusiehst oder zuhörst, du hast jetzt, glaube ich, 4 sehr interessante Erfolgsgeschichten gehört von Maklern, die Servicevereinbarungen umgesetzt haben, die in kürzester Zeit 3.000, 4.000, 5.000 Euro zusätzliches wiederkehrendes Einkommen pro Monat aufgebaut haben, bei mehr Zeit und mehr Wertschätzung. Und wenn du jetzt herausfinden willst, ob das für dich auch ein Thema sein könnte, ob das in deinem Maklerunternehmen funktioniert, dann gehst du jetzt bitte mal auf www.servicemakler.de und buchst dir ein kostenloses Erstgespräch. Und dann bleibt mir von meiner Seite aus zu sagen, danke für eure Zeit, danke für euren Input und an euch danke fürs Zuhören und Zugucken.